Und direkt daneben ist das Buch Siddhartha. Das war ganz lange von Hermann Hesse mein Lieblingsbuch. Da gibt es eine Stelle, wo, also es ist die Geschichte von, aus der westlichen Perspektive beschrieben, von dem Aufwachsen von Buddha. Ne? Und an einer Stelle landet er in der Stadt und wird selber Unternehmer. Und verliert sich auch in diesem Unternehmertum total, in der Suche nach Geld mit einer Konkubine und so. Und später löst er sich aus dieser Situation, indem er halt für sich so erkennt, ah, das ist hier auch nur Samsara, das ist einfach nur ein Spiel, was hier gespielt wird. Und aus dieser Perspektive ist er noch ein viel besserer Unternehmer.
Herzlich willkommen bei De-Stress You, dem Podcast für mehr Stresskompetenz im Arbeitsalltag. Für alle, die nach neuen Strategien zur Stressbewältigung suchen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich bin Nadine Kurz und als Organisationspsychologin begleite ich Menschen in Unternehmen beim Nutzen ihrer Ressourcen und auf ihrem Weg in einen stressfreieren Arbeitsalltag. Und hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die mich mit ihrer Arbeit besonders inspirieren. Wie Ben Sofiani als Gründer von Pirate Skills seine Aufgaben und sein Team managt, war Thema der letzten Podcast-Episode. Dieser zweite Teil des Gesprächs mit Ben beschäftigt sich mit dem zweischneidigen High-Performance-Modus, in welchem sich besonders die Ambitionierten unter uns häufig befinden. Wir sprechen darüber, wie wir hier zwischendurch sinnvoll aussteigen bzw. uns regulieren können. Viel Freude beim Zuhören! Ben, ich finde, du hast gerade viele Möglichkeiten zur Anknüpfung geboten. Es gibt jetzt sehr viele Wege, die wir einschlagen könnten, wie zum Beispiel, was machst du mit den Rückmeldungen von deinem Team? Wie setzt du das sozusagen in der Arbeitsmethodik um? Wie kommst du wieder zur Ruhe, mal abgesehen von den, ich sag mal, räumlichen Gegebenheiten, die du dir schaffst? Aber das fand ich spannend, da würde ich jetzt gerne als nächstes mal einsteigen. Und zwar hast du gesagt, ja, da ging es auch darum, ein guter Unternehmer zu sein oder hat es irgendwie so diese Perspektive eingenommen? Was bedeutet es denn für dich, ein guter Unternehmer zu sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Frage, die muss jeder für sich so beantworten. Und es ist gerade heute für mich sehr schwer, da wirklich in mich reinzuhorchen und rauszufinden, was ich wirklich selber will. Denn die Bilder, die man von außen bekommt, ist halt Elon Musk und Steve Jobs. Die Milliardenunternehmen machen, die nichts anderes tun als arbeiten und weltbewegende Dinge tun. Ja? Auf der anderen Seite wird sehr wenig berichtet von Unternehmern, die versuchen, einfach etwas Nachhaltiges aufzubauen. Na, auf einer kleinen Ebene, mit einem Sechs-Mann-Team, die aber zum Beispiel ein Tool entwickeln, wie jetzt zum Beispiel, es gibt so ein Mockup-Tool, womit man zum Beispiel so Webseiten und Apps skizzieren kann, von einem, der heißt Paldi. Und er hat ein 6-7-Mann-Team und das Tool hat richtig internationale Anerkennung und Reichweite. Ein ganz kleines, mächtiges Team, ein fokussiertes Team. Sowas aufzubauen mit einem Produkt, was einen positiven Impact auf die Welt hat, was aber auch ausreichend Umsatz macht, damit man die Möglichkeiten hat, ne, seine Umfeld zu gestalten. Das ist für mich was erfolgreiches Unternehmertum für mich bedeutet.
Du sagst gerade auch fokussiertes Team und dann irgendwie was Sinnstiftendes kreieren. Hast du denn das Gefühl oder wie ist deine Einschätzung, ist sowas auch in einem Unternehmen möglich?
Also ich glaube, dass auf jeden Fall der Support von der Vorstandsebene bei so größeren Unternehmen halt gegeben sein muss, dass man wirklich Projekte umsetzen möchte, die auch vielleicht außerhalb vom Kerngeschäft sind. Na, wo ich das mal begleiten durfte, war bei einer mobilen App, die heißt WayGuard. Na, die ist von einem großen Versicherer hier aus Köln und die begleitet primär als Zielgruppe junge Frauen sicher nach Hause. Ne? Man kann sich damit so einem Security Center verbinden und man kann mit Freundinnen und seinem Freund vielleicht die GPS-Location austauschen. So, das hat total Sinn gemacht für dieses Unternehmen, so etwas rauszubringen, weil es hat ja das Thema Sicherheit unterstrichen unter der eigenen Brand. Und nur solchen Unternehmen ist es tatsächlich auch möglich, so ein großes Projekt zu leisten und das vielleicht auch kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Wie kann denn so ein Unternehmen sicherstellen, also ein größeres Unternehmen, dass so ein Unternehmergeist in den Abteilungen vorherrscht? Also dass da auch so dieser Wille nach Sinnstiftung kommt.
Ja, was ich beobachtet habe, ist, dass es in jedem großen Unternehmen diesen Typ Mensch gibt, ja, der Unternehmergeist hat. Ja, und es ist auch wichtig, dass große Unternehmen die haben. Und das sind vielleicht 5% der Belegschaft. Ja, und ich glaube, diesem engen Kern muss man einen Raum geben, einen Freiraum und die offene Einladung in die Belegschaft, sich dort zu beteiligen, wenn sie wollen. Meiner Beobachtung will das nur ein kleiner Teil. Und das ist ja auch richtig so. Es müssen ja immer noch mehr als genug Leute das Kerngeschäft am Tragen halten. Und das ist auch absolut essentiell. Nicht alle Bereiche müssen innovationsorientiert sein, ist meine Meinung. Innovation ist nur sinnvoll, also diese Orientierung, wo wir sehr, sehr starke Veränderungen im Markt, im Produkt, in der Zielgruppe bemerken. Wenn das nicht der Fall ist, ist es viel wichtiger, möglichst effiziente Prozesse durchzuziehen mit ganz starren Regeln. Nehmen wir jetzt mal DHL Express, wo ich auch bei Innovationsteams mal mitgewirkt habe, aber wo das Tagesgeschäft so auf Minuten genau ausgerechnet ist und Hunderttausende von Menschen täglich auf die Pakete warten. Ne? Das ist sehr viel schwieriger. Das heißt, man sollte einen Raum schaffen, in einem Bereich, in dem weniger Stress ist im Unternehmen, die Leute, die diesen Unternehmergeist haben, dort bündeln und die Projekte umsetzen lassen, die sie sich aber auch selber aussuchen können. Ne? Also was ich sehr vorbildlich fand, war zum Beispiel Unternehmen, die dann eine Design-Thinking-Schulung investiert haben für diese Mitarbeiter, die dann selbst Ideen aus der Gesamtkundenlandschaft des großen Unternehmens gesucht haben und Projekte umgesetzt haben. Die wurden dann wieder Leuchtturmprojekte für den Rest des Unternehmens. Und immer mehr Mitarbeiter wollten dann auch mal an diesen Teams bei diesen Teams beteiligt sein. Die haben dann zum Beispiel einmal im Quartal Events gemacht, wo sie beschreiben, wie sie denn arbeiten, um diese Arbeitskultur, ne, zum Beispiel agiles Arbeiten, weiter ins Unternehmen zu tragen. Ne, dann konnten immer Leute von dem Hauptunternehmen dort zu Besuch kommen und gucken und hospitieren. Mhm. Und regelmäßig sind Leute aus diesem Kernteam zurück in den Hauptbetrieb gegangen, in Führungsrollen, wo sie dann diese Arbeitsmethoden dann wieder in das große Unternehmen gebracht haben. Dort haben sie natürlich wieder die Herausforderung, erstmal wieder das Team in diese neue Arbeitswelt reinzubringen, aber sie haben es eine ganze Weile selber gelebt. Dann sind in solchen Innovationsteams ist Sicherheit ganz anders als in der normalen Produktionslinie. Es ist so oft, dass man Projekte wieder einstellen muss. Ne? Und dort die Achtsamkeit zu haben, wie dein Team darauf reagiert oder was das auch mit einem selber macht, wenn man ein Projekt, an dem man jetzt 6 Monate gearbeitet hat, das leider absägen muss und dann wieder in ein neues Projekt gehen soll. Ich merke, dass meine Beschleunigung also viel damit zu tun hat, wenn zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt nicht reinhaue, dann ist mein Unternehmen gefährdet. Na, und reinhauen, das ist das Hustlen. Ne? Mhm. So, und das assoziiere ich jetzt mit Geld verdienen. Und das sorgt für Sicherheit, weil ich dann weiß, ich kann mich selbst, meine Familie damit und meine Mitarbeiter bezahlen. Und wenn dieses Sicherheitsbedürfnis, wirklich das fundamentale Sicherheitsbedürfnis gefährdet ist, reagiere ich mit Hustle. Und das beschleunigt und das priorisiere ich auch ganz hart über jegliche Form von Achtsamkeit. Und ich weiß, dass es zu meinem eigenen Schaden ist. Ich merke das. Ich merke das, aber ich halte das in dem Moment für notwendig. So, das heißt, das Erste, was ich versuche, ist, mein Unternehmen so zu gestalten und zu führen, dass es Sicherheit fördert. Das ist definitiv ein Punkt, an dem ich arbeite. Und darauf ist der Christoph Harasch ja auch eingegangen. Ne? Dieses bei einem Podcast Nummer 12 war das, glaube ich. Ne? Wo er gesagt hat, dass Vorsorge treffen wichtiger Bestandteil ist und dass jetzt nochmal die Sensibilität dafür in der Corona-Phase total durch die Decke gegangen ist. Und bei mir auch. Wir hatten auch schon vorher als Jahresziel definiert, dass wir 6 Monate einfach als Unternehmen auf der Sicherheit haben. Mhm. Ne? Und darauf hinzuarbeiten. Einfach weil wir ein fokussiertes, entspanntes, aber erfolgreiches Team sein wollen. Mhm. Ne? Ich habe aber noch mal eine andere Frage und Beobachtung gemacht bei mir. Und vielleicht geht das ja dem einen oder anderen Hörer ja auch so. Ich merke, dass mein Gehirn, ich nenne das mein Gehirn, ja, einen gewissen Input-Level braucht. Na, wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich arbeite, dann suche ich mir ja eine gewisse Arbeitsgeschwindigkeit oder eine Lesegeschwindigkeit, wenn ich etwas höre, was quasi genug Informationen,
was dich in den Flow bringt.
Genau, was mich in den Flow bringt, genau. Mhm. Das ist das richtige Input-Level. So. Und als ich zum Beispiel viele Hörbücher gehört habe, habe ich eine Phase gehabt, wo ich in zweifacher bis dreifacher Geschwindigkeit diese Hörbücher gehört habe. Das hat aber bei mir verursacht, dass mein Grundpegel, mein Bedürfnis für Input-Level so gestiegen ist, dass mich normale Gespräche unglaublich gelangweilt haben. Deswegen habe ich mir verboten, auf zum Beispiel auf 2-Speed zu hören. So, jetzt habe ich aber folgende Herausforderungen. So, dieser Input-Level sorgt auch für eine wahnsinnige Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von Informationen. Das ist fantastisch. Ne? Das ist wie eine Droge. Auf der anderen Seite sorgt das aber auch für Unruhe in einem. Es ist dann schwerer abzuschalten. So, verliere ich jetzt, wenn ich Achtsamkeit praktiziere, meine Verarbeitungsgeschwindigkeit, weil ich alles langsamer und behutsamer mache?
Du merkst selber, du kommst schwerer zur Ruhe.
Auf jeden Fall.
Das dauert irgendwie. Ja. Und das ist für mich ein Zeichen, dass du dir halt selber so ein Pace auferlegst. Mhm. Was irgendwann nicht mehr gesund ist. Also ich glaube, es braucht, wie bei allem anderen auch, so eine Balance zwischen einer guten Geschwindigkeit, einer guten Produktivität und der Fähigkeit, wieder in die Ruhe zu kommen. Ja. So, und wenn du zu beidem fähig bist, und ich glaube nicht, dass du dir, ist jetzt meine Sicht, durch Achtsamkeitstraining dir Geschwindigkeit nimmst. Im Gegenteil. Also meine Hypothese ist,
genau,
dass
das
wenn du es schaffst, dich in der Achtsamkeit zu trainieren, und für mich ist Achtsamkeitstraining auch, also vor allen Dingen Aufmerksamkeitstraining. Mhm. Also dass ich schaffe, meine Konzentration oder meine Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten und die dort zu halten und nicht distracted bin. So, ne? Und durch so ein gezieltes Aufmerksamkeitstraining, glaube ich, ist es total gut möglich, weil du deine Aufmerksamkeiten switchen kannst, dass du dann wiederum sehr produktiv und sehr konzentriert an einer anderen Sache arbeiten kannst.
Also diese Perspektive, die hat mich, was du gerade beschrieben hast, hat mich auch an dieses Leistungssportler-Modell erinnert. Ne? Super Kompensation. Viele Leistungssportler, die trainieren ja sehr viel. Mhm. Aber da wird sehr viel Aufmerksamkeit auch auf die Erholungsphasen gelegt.
Genau.
Ne? Und Achtsamkeit, Training und Meditation fühlt sich häufig für mich sehr oft so an wie, das sind die Erholungsphasen vom Denksport.
Ne? Irgendwann bist du wahrscheinlich in so einer Spirale, die in den Burnout führt oder so. Ja. Und Achtsamkeit ist wie so ein Anker, der immer wieder so auf ein gutes Level, auf ein gesundes Level, auf ein ausgeglichenes Level zurückführt, von wo aus man wieder sehr, sehr fokussiert starten kann.
Und ich hatte immer sehr lange Angst, dass es eine Bremse ist. Wirklich, das war von mir ganz lange, ist es auf einer gewissen Ebene bei mir heute immer noch so, dass das auch eine Bremse ist. Und ich muss mir immer wieder vor Augen halten, dass die Perspektive, aus der ich spreche, wenn ich zum Beispiel auch Achtsamkeit als Mittel zur Selbstoptimierung, dass ich da schon in einem sehr, sehr starren Mindframe bin. Na, was ich auch komplett anders sehe, ich könnte die Welt komplett anders betrachten aus dieser Leistungsmotivation heraus. Na, nichtsdestotrotz, wenn ich in dieser Leistungsmotivation-Haltung bin, ist es wirklich für mich sehr häufig schwer, Menschen zu finden, die Achtsamkeit praktizieren, die sich für mich nicht anfühlen wie Bremser. Ne? Sondern mein Ziel ist es, wenn ich, jetzt, ich gehe jetzt mal bewusst in diesen Leistungsmotivationsframe rein, mein Ziel ist es, das Beste aus meinem Leben zu machen, aus mir selber. Ich möchte gerne mein Potenzial schöpfen und ich möchte gerne meinem Umfeld die Möglichkeit geben, mein Potenzial, ihr eigenes Potenzial zu schöpfen. Und hab wenig Interesse zu bremsen.
Was ist denn für dich Bremsen? Also was ist denn so deine Sorge oder wo siehst du denn den Faktor des Bremsens und der Achtsamkeit?
80% der Menschen, die ich zum Beispiel bei mir beobachte, die sehr aus dem spirituellen Bereich kommen, kommen aus Krankheit, Schaden, Unglück, auch werden dadurch da wach und bewusst. Wenn ich mir aber zum Beispiel angucke, also Vorbilder sind für mich im positiven Sinne Menschen, die zum Beispiel aus dem Schach oder Go kommen, wo das Thema Achtsamkeit, Meditation, Selbstwahrnehmung absolut essentiell ist, ne? Aber nicht aus dem, oh, das Leben ist so shit und deswegen muss ich jetzt was ändern, sondern mein Leben ist toll und ich möchte gerne, dass es noch besser wird. Weißt du, was ich meine?
Also ich glaube, vielleicht können wir da zwei Bereiche trennen.
Ja.
Also der eine Bereich ist für mich eher so der spirituelle Bereich, wo Leute, Menschen aus deinem Umfeld vielleicht eher nach einer Orientierung suchen. Mhm. Und der andere Teil, Achtsamkeit, der ja wirklich sehr westlich geworden ist, der ja so von Kabat-Zinn sozusagen aus dem Spirituellen rausgetragen wurde hin zu einer Technik, die uns hilft, uns besser zu regulieren.
Ich hatte totales Glück, dass ich ein autogenes Trainingbuch von meiner Oma mit auf meine jahrlange Reise nach Amerika mit 16 mitgenommen habe. Und dieses Buch hat mich im Selbsttraining in diese ganze Welt geführt. Mhm. Ne, von autogenem Training, von Meditation, auch ne, einige spirituelle Sachen auf jeden Fall. Das war echt ein Glück und da habe ich diese Perspektiven Gott sei Dank sehr früh in meinem Leben kennengelernt. Dieses, ne, und das gibt einem Achtsamkeit und Meditation, ja, dass man im Stress, dass man eine Distanz hat zwischen einem Trigger und einer Response dazu.
Genau. Ne?
So, das finde ich so toll an Achtsamkeit.
Ja, und da ist es sozusagen, da bilden wir mit Achtsamkeitstraining eine Fähigkeit aus, die uns genau das ermöglicht, die uns ermöglicht, uns selber zu regulieren und aus diesem Autopiloten rauszufallen. Ne? Also den Autopiloten bewusst auszuschalten und bewusste Entscheidungen zu treffen und bewusste Handlungen zu vollziehen. Ne? Und das ist ja für mich sehr abgekoppelt von dem spirituellen
Ja, total.
Teil.
So. Ja.
So im Business-Kontext ist es für mich eher wirklich eine wichtige Fähigkeit, die wir brauchen, um in die Klarheit und den Fokus zu kommen. Nämlich das Rausnehmen, das Angucken und bewusst entscheiden, genau in diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion. So, nichtsdestotrotz ist dann Achtsamkeit für mich auch wieder eine Haltung, aber eher eine Haltung im Sinne von ich möchte nicht fremdbestimmt durchs Leben gehen, ich möchte nicht irgendwie diese Geschwindigkeit ständig aufnehmen, sondern ich möchte die Fähigkeit haben, mir das anzugucken, was passiert. Mhm. So und sich bewusst dafür zu entscheiden. Ne? Und das kann man ja für sich selber machen in so den Prozessen, in denen man so täglich gefangen ist. Und das kann man auch machen im Umgang mit anderen. Mhm. So, ne? Das sozusagen als Basis zu nehmen, sein Leben zu gestalten. So, dass es irgendwie eine Relevanz im Leben hat. Ne? Genau.
I like. Danke für die Perspektive.
Du hast jetzt auch häufiger das Wort Hustle verwendet. Mhm. Da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, nochmal da aufzugreifen. Als du beschrieben hast, was bringt dich eigentlich in eine Ruhe? Mhm. Also wenn du merkst, dass du wie in so einem Ablenkungsmodus bist. Was sind das denn noch so für Dinge, die dich irgendwie entschleunigen lassen?
Ja, für mich ist entschleunigend bei mir ganz extrem gerade Zeit für mich alleine zu haben. Na, wir haben ja beide zwei Kinder zu Hause jeweils. Und mir abends die Abende mit Jana, meiner Lebenspartnerin, zu teilen und zu sagen, wir brauchen auch mal Abende alleine. Mhm. Das ist für mich das Wichtigste. Und deswegen, die verbringe ich auch zum Beispiel hier. Und deswegen habe ich mir den Raum auch so geschaffen, dass ich hier auch gerne mal meine Freizeit verbringe. Mhm. Und das hilft mir total runterzukommen. Ich bin jemand, der viel Zeit mit sich selbst braucht. Mhm. Ne? Und sich das einzugestehen, dass man das braucht, um sich die Zeit zu nehmen. Mhm. Das entschleunigt mich. Ich gehe gerne spazieren. Mhm. Wandern auch hier mit meinem besten Freund, der auch mein Geschäftspartner ist, Matti. Dann gehen wir irgendwo nach Altenberg für einen Tag lang wandern.
In die Natur.
Ja.
Wunderbar.
Ja, total. Das ist der Wahnsinn für uns. Wir waren auch Teil vom Jakobsweg zusammen. Mhm. Wir können auch wandern und den Mund halten. Mhm. Ne? Und brauchen das beide auch. Mhm. Und ab und zu reden wir wieder. Aber das nehmen wir zum Beispiel auch, um bewusst, weil wir auch zusammen zu arbeiten, um Orte zu haben, wo wir nicht über Arbeit reden. Mhm. Na, das ist total klasse, wenn man dann einen weiten Blick irgendwo hat. Das finde ich wichtig in der Natur. Ich bin Waldkind, aber dann gerne ab und zu mal auf so einen Berg so einen weiten Blick haben. Das finde ich richtig toll.
Also es ist ja doch manchmal wichtig, die Geschwindigkeit rauszunehmen.
Ab und zu, aber man muss mich dazu ein bisschen nötigen. Mhm. Na, und ich bin froh, Kinder erden einen, was das betrifft, ja unglaublich, ne? Und manchmal zwingen mich meine Freunde und mein Umfeld einfach dazu zu entschleunigen, wofür ich total dankbar bin.
Die dann sagen, hey, du machst zu viel, es muss jetzt anders
sein. Komm mal wieder wandern, komm mal mit, ne, sowas, ja.
Aber weil die das möchten oder weil sie sehen, dass es bei dir jetzt an der Grenze ist?
Bestimmt eine Mischung aus beidem. Mhm. Ich habe auch nicht immer so diese Grenzwahrnehmung, merke aber trotzdem, dass es mir gut tut. Ne? Wo ich aufpassen muss und wo mir Achtsamkeit hilft, nicht zu einseitig zu werden als Persönlichkeit, ne? Sondern eine gewisse Breite auch zu genießen in den Tätigkeiten, die man macht und nicht nur diesen einen Arbeit- und Familie-Fokus zum Beispiel zu haben. Ne? Das fällt mir ausgebrochen schwer. Ich habe jetzt auch wirklich die letzten Jahre mich dazu entschieden, zu sagen, ich baue mir das Unternehmen, wo ich ein Leben führe, wie ich das wirklich führen möchte. Mhm. Na, so, dass ich sehr gerne meine Zeit da drin verbringe. Mhm. Trotzdem gibt es dann immer wieder externe Einflüsse, die das verhindern. Mhm. Na, wie jetzt so eine kleine Pandemie, mhm, ne? Oder so ein Finanzamt oder so. Mhm. Aber das ist alles noch managebar. Mhm. Ne? Und dann bin ich aber froh, wenn mich Leute auch rausholen in die Natur. Mhm. Ja? Und dieses aus dem Kopf rauskommen, dieses Körperliche, das ist gut am Laufen. Ne? Aber das ist noch besser bei mir beim Spazierengehen.
Mhm. Ja, interessant, dass da die Geschwindigkeit eine Rolle spielt auch. Also die bewusste Reduzierung der Geschwindigkeit. Mhm. Ne?
Zum Beispiel, ich kann beim Radfahren Natur nicht gut genießen. Mhm. Das ist bei mir so. Mhm. Viele Leute lieben Radfahren in der Natur. Ne? Mhm. Aber ich muss gehen. Ich muss den Boden spüren.
Sehr schön.
Ich brauche das. Ja. Ja, auch die ganze, ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sehr gerne hört. Mhm. Und die Akustik beim Gehen ist so toll. Mhm. Weil beim Laufen hat man die ganze Zeit, ne, man hat seinen Puls, man hat gegebenenfalls noch Kopfhörer drin, spürt seinen Puls, seinen Atem. Man hat gar nicht so viel Kapazität, um den Rest zu hören.
Auch wieder so ein bisschen eine Leistungskomponente, die im Lauf steckt. So, ja. Irgendwie schnell das irgendwie erledigen mit noch zusätzlichen Dingen, die man sich da so einfühlt. Ne? Und es ist ja tatsächlich so, dass über die Sinne wir ja super gute Achtsamkeitsmomente schaffen. Mhm. Ne? Und über die Wahrnehmung. Wir sind ja sehr visuell, ne? Also unser visueller Sinn ist ja sehr, sehr vorherrschend. Und gerade was du beschrieben hast, so dieses Spüren vom Untergrund und Hören von allen möglichen Geräuschen, die gerade die Natur zu bieten hat. Und in der Natur ist das ja so perfekt abgestimmt auf unser System. Ne? Also diese Reiz, Umgebung ist so harmonisch, weil wir stammen ja aus diesem System. Es muss ja alles
zueinander passen. Ich glaube, unser System ist abgestimmt auf den Reiz.
So, ja, genau, so rum eher.
Ja.
Und das, was wir uns ja hier geschaffen haben in der Stadt, ist ja sehr, sehr künstlich und überflutet natürlich. Mhm. Und ist zum Teil sehr einseitig, wenn man jetzt so Häuserwände anguckt. Mhm. Ist nicht genug Reiz da für unsere Augen, auf die Entfernung zu gehen. Die Farben sind nicht genügend in der Variation. Ne? Und in der Natur ist das eben ganz anders. Und deswegen entspannt uns das so, weil wir loslassen können, weil wir unsere Aufmerksamkeit loslassen können und die nicht ständig fokussiert halten müssen und nicht konkurrierende Reize ständig ausschalten müssen, weil es eben so perfekt auf uns abgestimmt ist. Oder wir perfekt in dieses System passen. Ich würde dir gerne zum Abschluss noch drei Fragen stellen, die ich meinen Interviewpartnern gerne stelle. Und zwar die erste ist, welche Empfehlung würdest du deinem 5 Jahre jüngeren Ich geben?
Ja, ich bin jetzt 38, meinem 33-jährigen selbst. Ich würde ihm empfehlen, dass Zeit gegen Geld zu tauschen ein sehr endliches Modell ist. Und würde sagen, achte doch wenigstens nebenher mit 20% deiner Zeit darauf, dass du in dieser Zeit nachhaltigen Wert schaffst, der nicht an deine eigene Arbeitszeit gebunden ist. Schreib ein Buch, veröffentlich einen Online-Kurs, mach etwas, was dir zunehmend die Möglichkeit gibt, deine Zeit selbst zu bestimmen. Das schafft Freiheit.
Mhm.
Ja? Denn wenn man einmal richtig ausgebucht ist, ist das richtig schwer, das zu reduzieren. Das ist ein Luxusproblem, ne, das ich gerade jetzt in der Krise natürlich, wofür ich unendlich dankbar bin. Ne, aber was auch ein Hamsterrad ist.
Mhm. Welchen Tipp würdest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern geben, wie sie schon morgen an ihrem Arbeitsplatz fokussierter, ausgerichteter, klarer ihren Job machen können?
Ja, holt ein Blatt Papier raus, schreibt alles auf, was ihr glaubt tun zu müssen und wählt euch die drei wichtigsten aus und macht nichts anderes, bevor ihr die drei nicht erledigt habt. Schreibt die auf einen extra Zettel drauf und immer wenn einer dazwischen kommt, haltet ihm diesen Zettel hin.
Mhm.
Das wär's.
Mhm. Und die letzte Frage, die hast du eigentlich schon während des Gesprächs schon mehrfach beantwortet, aber vielleicht hast du trotzdem nochmal so eine ganz besondere Empfehlung. Ich frage mal gerne nach einer Ressource, die du empfiehlst, womit man sich irgendwie näher auseinandersetzen kann, sei es ein Buch oder ein Talk oder eine Person oder irgendwas, was man sich da zur Rate ziehen kann, um da näher einzusteigen. Was ist denn so das, was dich am meisten da beeinflusst hat?
Ja, also da würde ich gerne nochmal auf den Guide to the Good Life zurückkommen. Das ist ein Buch, wo man es, wenn man es gelesen hat, ist es so, meine Güte, warum ist mir das nicht früher in meinem Leben begegnet?
Mhm.
Wenn man dieses philosophisch Angehauchte mag, ist The Guide to the Good Life absolut meine Ressource, die unerschöpflich ist, zu der man immer wieder zurückkommen kann.
Mhm. Ja, danke dir. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Danke für das Gespräch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Alles Liebe für dich.
Dankeschön, bis bald.
Der Nutzen von Achtsamkeit wird besonders im Business-Kontext kontrovers diskutiert. Manche befürchten eine zu stark spirituell geprägte Praxis, andere sehen die Gefahr des Zwecks der Selbstoptimierung. Für mich beschreibt Achtsamkeit vor allem eine wertvolle Fähigkeit, die wir durch Achtsamkeitstraining aufbauen. Die Fähigkeit des Innehaltens. Innehalten für mehr Klarheit, bewusste Entscheidungen und selbstbestimmte Handlungen. Ben nutzt Achtsamkeit für sich zur Stimuluskontrolle, hat aber im Gespräch gleichzeitig die Befürchtung geäußert, durch mehr Achtsamkeitspraxis langsamer werden zu können. Wie ist das für dich? Deine Gedanken lese ich sehr gern auf Social Media unter dem Post zur Folge. Jeden Monat dreht es sich dort übrigens um ein aktuelles Thema, zu dem ich Inputs und Hintergründe gebe. Und wenn du neue Podcast-Episoden nicht verpassen möchtest, kannst du diese auch ganz bequem per E-Mail in dein Postfach erhalten. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Genauso wie den Link zur Website von Pirate Skills und Bens Profil. Bald gibt es von mir übrigens ein neues Angebot für Führungskräfte. Stay tuned. Ich freue mich sehr, dass du heute reingehört hast in diese Folge und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist bei De-Stress You, dem Podcast für mehr Stresskompetenz im Arbeitsalltag.